Gott ist gut. Gott ist gut. Es lag mir auf dem Herzen, mit diesem Satz irgendwie anzufangen. Ich habe diese Einleitung jetzt nicht so gewählt, dass sie passend zu dem eigentlichen Thema ist, nämlich sei ein Vorbild, sondern ich möchte sagen, Gott ist gut. Ich bin nicht gut. Ich fühle mich gerade auch nicht besonders gut und trotzdem ist mir diese Wahrheit so wichtig, zu sagen, Gott ist gut. Und ich lade euch ein, zu Hause, da wo ihr seid, dass ihr euch jetzt für die nächsten paar Minuten wirklich fokussiert, dass ihr eure Handys mal weglegt, ausmacht und vielleicht ruft ihr das einfach in eure Zimmer hinein, Gott ist gut. Gott macht keine Fehler. Gott ist souverän und Gott braucht auch keine Ratgeber, die ihm beraten und die ihm helfen und die ihm sagen, was eigentlich richtig ist. Gott ist gut. Und das ist eine Eigenschaft, die bleibt immer bestehen. Und egal, was passiert und egal, wie wir uns fühlen, und egal, wie stark wir von dieser Krise betroffen sind und egal, welche Fragen wir haben, ich verstehe viele Dinge selber nicht. Und ich weiß nicht, warum immer wieder die Ärmsten und die Schwächsten auch gerade in dieser Krise wieder betroffen sind. Warum Menschen so leiden müssen und warum das so ungerecht verteilt ist. Aber trotzdem führt es mich dazu, diese Aussage immer wieder mit Überzeugung zu sagen, Gott ist gut. Wisst ihr, und wenn wir über Gott nachdenken, dann haben wir dieses eine Problem, dass wir etwas von Gott nicht verstehen können oder nicht so gut verstehen können. Und das ist, dass Gott sich nicht verändern kann. Gott kann sich nicht verändern und er verändert sich nicht. Und deswegen ist diese Aussage und auch viele andere Aussagen über Gott und seine Eigenschaft immer richtig. Bei uns verändert sich so viel. Und manchmal ist die kleinste Veränderung, wirft uns aus der Bahn. Und dann sind wir irgendwie völlig anders unterwegs. Und das, wovon wir morgens noch überzeugt sind, kann abends schon ganz anders aussehen, je nachdem, was am Tag so passiert ist. Und das ist das Schöne, dass es bei Gott nicht so ist. Gott ist gut. So. Jetzt aber zu dem Thema. Wir sind im Bereich oder in der Predigtreihe Gemeindeaufbau durch gesunde Lehre. Ich blende noch einmal kurz die Übersicht ein. Wir sind im 1. Timotheusbrief und wir haben einiges schon gehört und sind jetzt beim 5. Thema, wo es um das Vorbild geht. Wir haben gesehen, dass Paulus dem Timotheus mitgibt, was wichtig ist, wenn man Gemeinde bauen will. Und er sagte zum Ersten, das Evangelium. Das Evangelium ist das Zentrum. Das Evangelium, die Botschaft, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um Menschen zu rufen und dass der Mensch von sich aus nicht in der Lage ist, eine Beziehung zu Gott zu machen. Aufzubauen, die ist extrem wichtig. Wir haben gesehen, dass es entscheidend ist, dass wir anerkennen, dass wir Sünder sind und dass wir auf die Vergebung und auf das Werk Christi aufbauen müssen. Und dann haben wir über das Gebet gesprochen, wo Paulus sagt, ich möchte, dass in der Gemeinde vor allen Dingen gebetet wird. Und dieser Punkt, der ist mir schon vorher bei der Vorbereitung auf diese Predigtreihen immer wieder nachgegangen. Und ich hatte immer wieder überlegt, wie entscheidend ist Gebet oder wie gestalten wir Gebet? Und ich freue mich total, dass so viele Geschwister an dieser Gebetskette teilgenommen haben. Und vielleicht sind da einige gar nicht drin, die trotzdem gebetet haben. Es ist gut. Und wir sind da vollkommen im Willen Gottes. Und ich vertraue darauf und ich weiß, dass wir den Arm Gottes da bewegen und dass das uns als Gemeinde komplett oder teilweise zumindest verändern wird. Gebet ist wichtig. Und ich hatte mir vorgenommen, in meiner persönlichen Gebetszeit immer wieder zu schauen, in die Bibel zu schauen und zu sehen, wie haben Männer Gottes gebetet? Und ich bin an diesem Psalm 90 hängen geblieben, ein Gebet von Mose. Mose, ein Mann Gottes. Und ich finde das so bedeutsam und mache euch Mut, ebenfalls Gebete von Männern Gottes sich anzuschauen. Ich bin gerade dabei, den Psalm auswendig zu lernen, weil ich das so wertvoll finde, wenn ich mal nicht weiß, was ich beten soll, dass ich zumindest mal ein Gebet, was andere Männer Gottes schon gesprochen haben, beten kann, nachsprechen kann. Und Mose, ja, ich meine, Mose hat wirklich die Gegenwart Gottes erlebt. Er war 40 Tage allein auf dem Berg mit Gott. Und er sagte, ich habe Gott gesehen. Von Angesicht zu Angesicht, so wie ein Mann einen anderen Mann, so wie man sich begegnet, hat Mose Gott gesehen. Und das ist etwas, was bei mir auf der, ja, wie nennt man das, auf dieser Liste steht, die man unbedingt im Leben nochmal gemacht haben will, ne? Also viele haben ja so, dass die dann sagen, ich will da hinfahren oder ich will das nochmal gemacht haben und so. Und ich denke, bei mir auf die Liste ist das gekommen. Ich will nochmal eine Zeit haben, ich weiß nicht, ob es 40 Tage werden können, aber ich will eine Zeit haben, wo ich in der Gegenwart Gottes bin. Das will ich mir nicht nehmen lassen. Einmal so in die Gegenwart Gottes kommen. Und Gott wird uns auf diesem Weg sicherlich begleiten und helfen und uns lehren, wie wir Gebet gestalten können. Und Mose beschreibt in diesem Psalm 90, spricht er über diese Ewigkeit Gottes. Er sagt, Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott schon von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du lässt es die Menschen sterben und sprichst einfach, kommt wieder, ihr Menschenkinder. Weil bei dir sind 1000 Jahre wie der Tag, der gestern vergangen ist, wie eine Nachtwache. Du lässt es sich einfach dahin schwimmen wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf. Sie sind wie ein Gras, das morgens noch blüht. Das morgens blüht und sprost und des Abends aber welkt und verdorrt. Und dann spricht Mose über unser Leben. Dass wir in dieser Perspektive Gottes, wo Gott eine andere Dimension einfach innehat, wo wir mit unserem kurzen Leben, und er spricht davon, dass es 70, vielleicht 80 Jahre sind, und all das, was wir denken, toll war, doch irgendwie nur mit Mühsal geprägt ist. Und am Ende betet Mose und bittet darum, dass Gott das Werk unserer Hände, das, was wir in unserem Leben tun, doch segnen und fördern möge. Das heißt, Gott ist außerhalb unserer Vorstellungskraft und Gott ist ewig. Und trotzdem interessiert er sich für uns. Und trotzdem sieht er ganz genau, was wir tun. Und es ist ihm nicht egal, wie wir es tun. So, und spätestens jetzt sind wir bei dem Thema, sei ein Vorbild. Es ist Gott wichtig, dass wir unser Leben bewusst gestalten. Dass wir nicht einfach so in den Tag hineinleben und dass wir uns nicht durch irgendwelche Dinge prägen lassen, sondern in unserem Text heute, den Paulus an Timotheus geschrieben hat, geht es darum, dass wir ein Vorbild sein sollen. Nun, was ist eigentlich ein Vorbild? Im engeren Sinne ist ein Vorbild eine Person, mit der man sich gerne und leicht identifizieren kann, an dessen Verhaltensmustern man nachahmt oder nachzuahmen versucht. Also mein Thema könnte auch heißen, sei eine Person, mit der sich andere Menschen gerne identifizieren. Sei eine Person, wo andere Menschen sagen, ey, dem will ich nachahmen. Ich will so werden, wie er das macht. Alle, die Kinder zu Hause haben, wissen, wie gut das funktioniert. Kinder machen einem immer alles nach. Und wenn Geschwister da sind, dann macht das der Kleinere dem Älteren immer alles nach. Er versucht, das nachzuahmen. Er weiß dann noch nicht in seinen jungen Lebensjahren, wie das geht. Und deswegen braucht er ein Vorbild. Er braucht jemanden, der ihm das nachmacht. Und ich hatte ein Zitat gelesen, da sagte jemand, sie brauchen ihre Kinder gar nicht erziehen, weil die machen ihnen sowieso alles nach. Sie brauchen die Kinder gar nicht zu erziehen, weil sie machen einem sowieso alles nach. Ich hatte darüber ein bisschen nachgedacht und dachte, nee, kann ich so nicht ganz stehen lassen, obwohl da viel Wahres drin ist. Aber ich würde sagen, erzieht eure Kinder, aber denkt daran, dass sie euch sowieso alles nachmachen. Also will heißen, wir können viel reden, wir können denen viel sagen, aber wenn wir das selber nicht leben, werden sie es nicht machen. Sie werden das machen, was sie sehen, was wir tun. Und darum geht es auch hier in diesem, wenn wir sagen, oder wenn Paulus dem Timotheus sagt, sei ein Vorbild. Und der Text fängt bei Vers 12 an und da spricht Paulus erstmal und sagt, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Fragt man sich vielleicht, wie passt das hier rein? Warum sagt Paulus das denn hier so, bevor er sagt, sei ein Vorbild? Niemand verachte dich für deine Jugend. Nun, dieses Wort Jugend stand damals oder wurde damals für Menschen gebraucht, das kam aus dem Militärischen und meint Menschen, die noch unter 40 sind. Ja, also im Prinzip zähle ich noch dazu, eigentlich zur Jugend. Vielleicht können wir da mit Helmut nochmal sprechen. Also Paulus sagt, dein Alter soll nicht entscheidend dafür sein, ob du ein Vorbild bist oder nicht. Aber dieses Niemand verachte dich wegen deiner Jugend steht zwischen zwei Sätzen. Und zwar in Vers 11, in dem Vers davor, sagt Paulus dem Timotheus, du sollst gebieten und du sollst lehren. Und dann sagt er, niemand verachte dich für deine Jugend. Und dann geht es weiter mit, du sollst aber ein Vorbild sein. Also dieser Bezug, dass man Timotheus nicht wegen seinem Alter irgendwie geringschätzen sollte, bezieht sich auch vor allen Dingen auf Vers 11, wo er sagt, du sollst der Gemeinde gebieten. Also nicht nur immer nett auffordern, sondern gebieten, das kommt auch aus dem Militärischen und heißt so viel wie kommandieren und befehlen. Lehre hat etwas mit Autorität zu tun. Und wenn wir Gemeinde bauen wollen, dann ist das auch ein Element, was wir nicht verachten sollten. Dass Lehre auch mit Autorität geschieht und dass die Bibel uns auffordert, so wie das hier heißt, gebieten, auch mal zu befehlen. Aber auf der Grundlage der Bibel, ja, das ist ganz wichtig. Paulus sagt ja nicht, setz deine Überzeugung durch, Timotheus, in der Gemeinde. Und das, was dir wichtig geworden ist, das setz einfach durch. Da kannst du gebieten, da kannst du befehlen, da kannst du rumkommandieren. Das meint Paulus nicht. Sondern er sagt, auf der Grundlage der Bibel, da, wo wir die Bibel als vollumfängliches Wort Gottes sehen, da, wo wir die Kernaussagen der Bibel richtig verstehen, da, wo äußere Umstände uns nicht beeinflussen können, da, wo wir nicht heute dies sagen und morgen das, oder wenn in der Gemeinde dies oder jenes passiert, dass wir unsere theologische Wahrheit dann umändern. Da, wo wir so fest sind, können wir das mit dieser Autorität auch machen. Nicht meine Meinung zählt, nicht das, was mir wichtig ist, zählt, sondern wir sollen Autorität da anwenden, wo wir ganz klar auf der Grundlage des Wortes Gottes stehen. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Sei ein Vorbild, Timotheus. Und dann führt Paulus 5 Kriterien oder 5 Dinge auf, worin er ein Vorbild sein soll. Zum Ersten sagt er, sei ein Vorbild im Wort. Hier meint er das Reden. das und was Timotheus sagt, soll ein Vorbild sein. In Kolosser 4, Vers 6 sagt Paulus, eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie man einem jeden antworten soll. Und Jesus erinnert uns selber und sagte einmal, ihr werdet am Ende vom Gericht für jedes unnützige Wort, was ihr gesagt habt, Rechenschaft ablegen. Deswegen ist das so wichtig, dass wir auch darauf achten, wie wir sprechen und was wir sagen. Das Zweite, sagt Paulus, lieber Timotheus, sei ein Vorbild im Wandeln. Hier ist das private oder öffentliche Verhalten gemeint. Hier schon ist die erste spannende Frage, passt das, wie ich mich verhalte, zu dem, was ich eigentlich sage? Passt das, was ich so rede, mit dem, wie ich mich dann verhalte? Und dieses Wort Wandel bedeutet eigentlich die gesamte Lebensführung. Also nicht nur einzelne Dinge, die ich so tun, sondern das ist mein Lebensstil. Paulus spricht oft an anderer Stelle vom Wandeln und sagt, euer früherer Wandel, also das, bevor ihr vor eurer Bekehrung, so wie ihr da gelebt habt, das beschreibt er komplett als Wandel. Das heißt, das Gesamtheitliche, so wie ich mich gebe, so wie mein Erscheinen ist, das soll ein Vorbild sein. Das Dritte, Paulus sagt, du aber sei den Gläubigen ein Vorbild in der Liebe. Hier steht das griechische Wort Agape für Liebe, diese göttliche Liebe. Sei ein Vorbild darin, dass du Agape hast. Das heißt so viel wie, lass die Menschen sehen, dass deine Liebe und dein Verhalten, das durch Liebe geprägt ist, nichts Menschliches ist. Es soll klar werden, wenn wir Liebe dem anderen zeigen und bringen, dass das so eine Liebe ist, die nicht menschlich ist. Eine Agape-Liebe, göttlich, wo deutlich wird, so kann sich eigentlich kein normaler Mensch verhalten. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Diese Liebe ist hier gefragt. Können wir so unser Reden und unser Wandeln und unser Sein bestimmen lassen, dass diese göttliche Liebe als ein Vorbild für die anderen da ist? Die Liebe sucht nicht das Ihre. Und die Liebe vergilt nicht nach dem, was mir passiert ist. Also nicht so wie du mir, so ich dir, sondern wie er mir, also wie Jesus mir, so ich dir. Sei ein Vorbild in dieser Agape-Liebe. Das Vierte, was Paulus hier sagt, sei ein Vorbild im Glauben. Das ist Vertrauen und Zuversicht in Gott. Timotheus, sei ein Vorbild darin. Und wenn die Umstände so wie heute kompliziert und schwierig und viele Fragen aufwerfen und den Alltag und einiges bei uns durcheinander werfen, so wollen wir Zuversicht und Vertrauen in Gott behalten. Gott macht das schon richtig. Und Gott gleitet das da nichts außer Hand. Gott ist gut. Das Wort Gottes ist gewiss und die Zusagen Gottes und seine Versprechen, die gelten immer. Timotheus sei auch im Glauben ein Vorbild. Und das Letzte, sagt er, sei in Reinheit. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild in Reinheit. Einige Übersetzer nehmen hier auch das Wort Keuschheit. Das heißt, es bezieht sich hier vielleicht auf die sexuelle Reinheit. Timotheus war ja ein unverheirateter Mann. Und vielleicht ist das auch der Anlass für Paulus gewesen, dass er ihm da nochmal sagt, dein Verhalten in der Gemeinde, gerade in Bezug auf Frauen und Mädchen, soll durch Reinheit geprägt sein. Weil er da vielleicht auch seelsorgerlich unterwegs war, sollte er ein Vorbild darin sein, dass das nicht nur im Wandeln mit Reinhard geprägt ist, sondern auch gedanklich. Und das ist sicherlich auch für uns eine Herausforderung, in diesem Bereich Vorbild zu sein. Weil das spielt sich ja ganz oft in Bereichen ab, wo keiner da ist, wo wir vielleicht alleine sind. Reinheit in den Gedanken. Aber nicht nur auf die sexuelle Ebene ist das hier gemeint, sondern auch in den Motiven. Timotheus sollte rein in seinen Motiven sein. Warum mache ich das? Warum investiere ich mich hier in diesen Dienst und warum mache ich das in der Gemeinde? Da sollten die Motive rein sein, dass man da nicht eigene Dinge mitverfolgt oder den eigenen Vorteil da irgendwo sucht. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Und dann in Vers 13 geht Paulus weiter und sagt, fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen und mit Lehren. Lautes Vorlesen aus dem Alten Testament und aus den apostolischen Schriften war damals gängige Praxis. Und Paulus selbst fordert immer wieder auf, in der Gemeinde Wort Gottes laut vorzulesen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 27 sagt Paulus, ich beschwöre euch nun bei dem Herrn, dass dieser Brief vorgelesen wird, allen Brüdern und Schwestern. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird. Und dass ihr auch den Brief von Laodicea lest. Also die Situation damals war sicher anders als heute. Damals hatte nicht jeder eine Abschrift oder damals hatte auch nicht jeder das Alte Testament zu Hause und konnte das zu Hause lesen. Deswegen war das vielleicht damals ein bisschen wichtiger, dass das laut in der Gemeindeversammlung gelesen wurde. Heute hat jeder eine Bibel zu Hause und heute kann das jeder lesen. Und trotzdem denke ich, dass wir das ruhig mehr so praktizieren könnten. Dass wir in der Gemeinde ruhig mehr reines Wort Gottes laut lesen dürften. Ich weiß, unsere Zeit ist meist sehr begrenzt. Aber wir sind ja davon überzeugt, dass das Wort Gottes Wirkung hat und Kraft hat. Und vielleicht sollten wir nicht ganz so viel über das Wort Gottes reden, sondern auch vielleicht reines Wort Gottes mal laut vorlesen und so vielleicht neue Zusammenhänge nochmal neu entdecken. Wäre sicherlich ein Gewinn für uns. Fahre fort mit Ermahnen. Das griechische Wort hier heißt so viel wie ermuntern, trösten, auffordern oder ermahnen. Es hat also etwas Seelsorgerliches. Nach der Lesung im Gottesdienst oder in der Synagoge damals war Zeit zum Ermahnen. Das heißt, man sollte das, was gelesen wurde, irgendwie persönlich anwenden an den Einzelnen, für die einzelne Situation, in der man gerade steckte. Diese Auslegung war oft subjektiv. Das heißt, je nachdem, wer da war und in welcher Situation man steckte, konnte man das anders auslegen. Timotheus sollte nicht nur vorlesen, sondern er sollte auch dafür sorgen, dass das, was vorgelesen wurde, auch konkret und zielführend angewendet wurde für die Menschen, die da sind. Und das kann heute, die Auslegung kann heute so sein und in einem Jahr vielleicht ganz anders, weil die Situation oder weil die Leute andere sind. Also das ist, Ermahnen hat etwas sehr Subjektives. Aber es sollte natürlich auch auf Grundlage der Schrift sein. Nicht in der Ermahnung seine eigenen Überzeugungen weitergeben. Der rechte Trost und die rechte Ermahnung sollte hier auch auf der Grundlage der Schrift sein. Und das Dritte, womit Timotheus fortfahren sollte und was in der Gemeinde nicht fehlen sollte, ist das Lehren. Sei auch im Vorbild in der Lehrtätigkeit, im Unterricht, in der Unterweisung. Und hier geht es nicht nur darum, dass wir einzelne Bibelverse nehmen und die erklären und da etwas Erbauliches zu sagen, sondern hier geht es um das große Ganze. Hier geht es darum, dass wir den ganzen Ratschluss Gottes darlegen und ihn erklären. Dass wir die heilsgeschichtlichen Dinge, die Gott getan hat, dass das deutlich wird. Dass wir die in einen Zusammenhang stellen. Und Paulus sagt hier, Timotheus sollte aber beides machen. Er sollte ermahnen, er sollte den Einzelnen im Blick haben, aber er sollte auch das ganze Große nicht vernachlässigen. Beides muss miteinander im Gleichgewicht sein und auch in der Spannung bleiben. Und wo die Lehre überbetont wird und die Ermahnung fehlt, da kommt es vielleicht zu einem Kopfwissen, das losgelöst ist von dem täglichen Leben und Tun. Und wo das Ermahnen vielleicht Übergewicht hat, da verliert sich der Mensch im Subjektiven, in der Selbstbetrachtung und letztlich in der Selbstheiligung, im Kleinlichen. Und diese Frömmigkeit, die da entstehen kann, die ist vielleicht sehr subjektiv, sehr auf das gemünzt, wie ich das gerade empfinde. Und ich denke, wir tun gut daran, dass wir beides irgendwo im Einklang haben. Dass wir den Einzelnen im Blick haben, aber auch starke Lehrtätigkeit. Und da sind wir auch gerade in der Strukturveränderung bei den Bereichsleitern dabei, das wieder neu vielleicht auszubalancieren. Neu darüber nachzudenken, passt das noch bei uns? Sind unsere Gottesdienste so gestaltet, dass das Vorlesen, das Ermahnen und die Lehre in einem guten Gleichgewicht sind? Paulus geht weiter in Vers 14 und sagt, lasst nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben worden ist. Es ist nicht ganz klar, welche Gabe Paulus hier meint. Er benennt die nicht. Aber wahrscheinlich ist das genau das, wovon er vorher sprach, dass Timotheus diese Gabe nämlich hatte. Dass er die Gabe hatte, zu ermahnen und zu lehren. Und Paulus fordert ihn auf und sagt, lass das nicht außer Acht. Vernachlässige das nicht. Diese Gabe hast du bekommen. Und Gaben, die Gott gibt, die sollen auch eingesetzt werden. Er sagt, sie ist dir gegeben worden durch Weissagung, das heißt durch eine Prophetie. Vielleicht hat jemand in der Gemeinde, der Prophet war oder prophetisch reden konnte, gesagt, der Timotheus hat diese Gabe. Er hat das quasi, die Weissagung hat ihm nicht die Gabe gegeben, aber sie wurde durch diese Weissagung vielleicht offenbar. Und Paulus sagt, du hast diese Gabe durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten bekommen. Auch diese Handauflegung der Ältesten hat ihm nicht die Gabe gegeben, sondern war quasi nur eine Bestätigung für Timotheus, dass Gott ihm diese Gabe gegeben hat. Nun weiß ich, dass wir in unserer Praxis das so ganz selten erleben. Und das ist sicherlich hier auch ein Beispiel, das nicht sagen soll, dass wir ständig Gaben, die Menschen, Geschwister in unserer Gemeinde haben, dass das so ablaufen muss. Sicherlich eine Besonderheit hier. Aber was für uns alle gilt, jeder von uns in der Gemeinde hat eine Gabe bekommen. Jeder von uns hat einen bestimmten Platz in der Gemeinde von Gott zugewiesen bekommen. Und hier möchte ich sagen, vernachlässige es nicht. Vernachlässige nicht das, was Gott dir gegeben hat. Es ist wichtig für die Gemeinde. Du bist wichtig für die Gemeinde und bring dich da ein. Gott hat diese Gabe nicht nur einfach so gegeben, macht ja auch keinen Sinn. Wir geben ja auch nicht Dinge weiter und wir machen ja auch nicht Geschenke, die gar keinen Sinn machen, die nicht passen. Gott gibt Gabe, damit wir sie einsetzen. Und Paulus fordert hier Timotheus heraus und sagt, vernachlässige es nicht. Ich weiß, es macht manchmal keine Freude vielleicht. Und ich kann mich manchmal nicht überwinden. Und vielleicht habe ich den Eindruck, das bringt doch eh nichts. Und vielleicht denke ich, naja, vielleicht kann ich es, aber vielleicht kann ich es auch nicht so gut. Paulus macht hier Mut. Er spricht ihm das zu. Du hast die Gabe und vernachlässige es nicht. Dies lass deine Sorge sein, damit gehe um, auf dass dein Fortschreiten allen offenbar wird. Eine bessere Übersetzung mit kann lauten, bedenke dies sorgfältig, lebe darin. Dieses Bedenken heißt so viel wie übe dich darin. Die ursprüngliche Bedeutung war eine tiefe Beschäftigung mit. Also wenn wir eine Gabe haben, dann sollen wir damit umgehen, dann sollen wir sie üben. Es ist nicht so, dass wenn wir eine Gabe haben, dass das sofort perfekt da ist, dass Gott uns das schon in Vollmacht und in Perfektion gibt. Sondern Paulus sagt, übe dich. Setz das immer wieder ein. Das Ziel, damit der Fortschritt sichtbar wird. Damit deine Entwicklung auch der Gemeinde sichtbar wird. Dass man sieht, du setzt dich da ein und es wird besser. Und wir sind nicht vor Fehler geschützt. Und darum geht das auch überhaupt nicht. Es ist voll okay, wenn wir Fehler machen. Weil ein Fortschritt kann ja nur bedeuten, dass man besser wird. Ja? Das kommt auch hier aus dem Militärischen. Und das heißt, wenn eine Streitmacht voranrückt. Ja? Das heißt Fortschritt. Das heißt, irgendwann waren die hinten. Ja? Und damit sie den Krieg oder was weiß ich, die Schlacht gewinnen, ist es notwendig, dass sie nach vorne gehen, dass sie einen Fortschritt haben. Oder es wurde auch benutzt, um einen Pionier zu beschreiben, der zum ersten Mal Dinge gemacht hat, der sich durch höchste Anstrengung irgendwo durchschlagen musste, der Wege gehen musste, die noch keiner gegangen ist. Das bedeutet dieses Fortschreiten. Und dieser Fortschritt soll allen offenbar werden, der soll erkennbar sein. Also streng dich an mit dem, was du hast. Und sieh zu und bemühe dich, dass es da eine Entwicklung gibt. Das heißt, bleiben wir nicht stehen. Wir sollen nicht zufrieden sein mit dem, was wir schon erreicht haben, sondern unsere Gaben immer wieder in den Dienst Gottes stellen und da für die Gemeinde einen offensichtlichen Fortschritt haben. Und dann im letzten Vers 16 sagt Paulus, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken. Denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Hab Acht heißt eine absolute Fokussierung. Timotheus sollte sich auf das konzentrieren. Er sollte das, was ihm gegeben ist, im Fokus behalten. Er sollte, wenn er ein Vorbild sein will, sollte er schauen, dass er sich selbst nicht aus dem Blick verliert. Bin ich ein Vorbild? Bin ich in Christus? Bin ich gesund? Bin ich so weit vorbereitet, dass ich anderen geben kann? Das ist, denke ich, eine wichtige Sache, dass wir bei all unserem Dienst und bei all unseren Fähigkeiten auch dieses eine nicht vernachlässigen, dass wir auch Acht haben auf uns selbst, dass das auch im Gleichgewicht ist. Paulus macht hier aber auch deutlich, dass da Ausdauer gefragt ist. Beharre in diesen Stücken. Das ist keine Einmalaktion, Timotheus. Nicht einmal vorlesen, ermahnen und einmal lehren und dann erledigt. Sondern hier ist Ausdauer vonnötig. Unser Glaube ist doch von Ausdauer geprägt. Jesus spricht doch selber davon und sagt immer wieder, bleibt in mir. Macht nicht oder habt das nicht so, dass ihr einmal denkt, einmal eine Entscheidung getroffen, Haken dran gemacht, erledigt. Nein, es geht darum, dass wir bleiben. Johannes 8,31 sagt Jesus, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet ewiges Leben in euch bleibend haben, wenn ihr in mir bleibt, wenn diese Beziehung da ist. Paulus sagt in Römer 2, Vers 7, ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und vergänglichem Leben. Glaube und Gemeindedienst, Gemeindeaufbau brauchen wir Ausdauer. Das ist kein Sprint, sondern das ist ein Marathon. Dann wirst du dich selbst retten, sagt Paulus. Wenn du Ausdauer hast, wirst du dich selbst retten. Und jetzt nicht denken, dass der Timotheus durch das, was er tut, sich selbst wirklich retten kann. Das wäre ja absurd. Das wäre ja absurd von Paulus, das zu glauben. Aber gerade Paulus beschreibt doch, wie die Rettung passiert. Das ist allein aus Gnade, allein durch das Werk Jesu Christi geschehen kann. Rettung ist nichts, was wir tun können. Und trotzdem sagt Paulus, wenn du das tust, wirst du dich selbst retten. Paulus sprach von sich selbst auch immer wieder davon, dass er versucht, Menschen zu gewinnen, Menschen für Gott zu gewinnen. Das heißt, er tut etwas, er passt sich an, er bereitet sich vor, er geht auf Reisen, er predigt und so weiter mit dem einen Ziel, dass er Menschen versucht zu retten. Also eine menschliche Anstrengung. Aber gleichzeitig weiß er, dass er selbst das ja nicht vollbringen kann. Und das ist hier der Unterschied. Gott rettet die Menschen, aber er benutzt in aller Regel andere Menschen dafür. Er benutzt in aller Regel andere Menschen dafür, die die Vorbereitung treffen. Ganz, ganz selten spricht Gott Menschen direkt an. Es gibt diese Beispiele. Paulus selbst war einer davon, wo Jesus direkt ihn angesprochen hat. Da brauchte es keinen anderen Menschen. Oder Mose war so jemand. Ja, da spricht Gott direkt aus dem Busch und gibt ihm den Auftrag und rüstet ihn aus und so weiter. Und auch heute kennen wir diese Zeugnisse von Menschen aus der muslimischen Welt, die Gott direkt begegnen und die Gott erkennen und für die es plötzlich klar wird, dass Jesus der Retter ist. Aber das ist nicht die Regel. In der Regel möchte Gott andere Menschen dafür benutzen, dass wir anderen davon erzählen, dass wir uns investieren, dass wir dranbleiben und dass wir ausharren. Und das meint Paulus hier. Bleibe dran. Und dann wirst du Gott die Möglichkeit geben, zu wirken und zu retten. Der bis zum Ende durchhält, der wird gerettet werden. Oder der wird selig werden. Und davon spricht Paulus hier, dass wir durchhalten und uns selbst und die uns hören, somit auch retten können. Sei ein Vorbild, indem, dass wir die Sachen, die Paulus gesagt hat, beherzigen. Sei ein Vorbild in deiner Rede, im Wandel, in der Liebe, im Glaube, in Keuschheit. Lass uns fortfahren mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit der Lehre, dass wir auf uns selbst Acht haben, dass wir Menschen sind, die geprägt sind durch diese göttliche Liebe, Agape und wo andere Geschwister sich gerne mit uns identifizieren möchten und dem nacheifern, dem wir ja nacheifern. Paulus sagt, ich folge dem Beispiel Gottes und folgt ihr mir. Amen.